Buddy Talk Folge 112. Hallihallo und herzlich willkommen. Heute machen wir mal wieder einen Ausflug in eine andere Sportart. Mal weg vom Triathlon. Wir schauen uns die Welt des Sprints an. Wie trainieren Sprinterinnen und Sprinter? Was geht da ab? Wie sieht das Leben von denen aus? Wie sieht so eine Saison aus? Was passiert, wie gesagt, im Training und alles, was dazugehört? Und vor allem, was passiert da auch im Kopf, wenn man so mucksmäuschenstill in so einem Stadion auf das Peng wartet? Was passiert da in der Birne? Darüber unterhalte ich mich mit Alexandra Burkhardt. Alex ist die aktuell schnellste deutsche Frau auf 60 Meter in der Halle und sie hat auch schon zwei olympische Medaillen auf der Habenseite. Einmal mit der 4x100 Meter Staffel letztes Jahr in Paris und auch eine olympische Medaille als Bob-Anschieberin. Doch bevor es damit losgeht, gibt es noch ein kleines Update aus Darmstadt von Mika. Wir haben eure vermissten Anzeigen erhört. Wir haben sie bekommen, dass ihr Mika vermisst. Also haben wir ihn direkt mal wieder ans Mikrofon geholt und es gibt ein kleines Update, was in letzter Zeit so los war bei Mika. Und präsentiert werden wir heute mal wieder von Koro, meinem allerliebsten Lieblingsbuddy, wenn es darum geht, die Speisekammer, den Vorratsschrank und auch den Kühlschrank voll zu machen. Koro hilft mir einfach vor allem auch in meiner Gluten-Free-Era. Und ich hatte lange Probleme, so meine perfekten Snacks für zwischendurch tagsüber zu finden. Und da bin ich dank Koro jetzt wirklich richtig auf meine Kosten gekommen. Neben Reiswaffeln mit sämtlichen Nussmusen und Aufstrichen und auch Marmeladen und Co. gibt's alles bei Koro, habe ich vor allem die Datteln wieder entdeckt für mich. Und in meiner letzten Koro-Bestellung gab's 5 Kilo Medjool-Datteln. Das sind nicht die kleinen, bisschen harten, sondern die großen, richtig weichen mit Kern. Und wenn man die bei Zimmertemperatur so ein bisschen hier rumliegen lässt, dann sind die auch so richtig juicy und weich. Guter Snack für zwischendurch, für immer. Guter Snack auch für die Rolle. Guter Snack auch für nach dem Laufen. Ich nehme auch manchmal Datteln mit aufs Rad aktuell, in so einem kleinen Zip-Bag. Also die Datteln sind meine Allzweckwaffe Nummer 1. Die kommen auch in meinen klassischen Koro-Morgenshake mit Proteinpulver und Buchweizen und Amaranth und alles, was das glutenfreie Herz bei Koro begehrt. Datteln sind überall dabei. Datteln sind auch so eine richtige Allzweckwaffe. Und Mikro, du weißt es bestimmt besser als ich, aber ja, ich glaube, sie sind auch richtig gesund, ne? Also da Nika nickt und dann steckt einen Daumen hoch. Also, guckt euch mal um bei koro.com. Es gibt eine ganz große Portion Datteln für euch alle. Und dann guckt ihr mal noch in jeden Reiter oben rein, was es da alles Leckeres gibt. Es gibt alles in riesengroßen Großpackungen. Das wisst ihr sowieso, das vermeidet Verpackungsmüll. Und beim Essen ist ja bekanntlich klar, viel hilft viel und ohne Mampf kein Dampf im Sport. Also viel Spaß beim Durchstöbern auf koro.com. Im Warenkorb gibt es noch 5% mit unserem Code BUDDYTALK auf unseren Nacken. Und dann viel Spaß beim Naschen. Let's go, ab in die Folge. Mika, wie geht's dir aktuell?
Jo, vielen Dank der Frage und gut, dass ich endlich mal wieder hier dabei bin.
Wurden ja schon Sorgen angekündigt, ja. Ob du nicht mehr unter uns bist.
Ja. Ja, ich habe auch einige Nachrichten schon bekommen. Freut mich auf jeden Fall, dass da Leute nachfragen. Nee, es waren einfach ziemlich busy Wochen. Ja, das letzte Mal tatsächlich in Namibia haben wir gesprochen, jetzt auch schon. Also recorded, glaube ich, vor 5 Wochen ist das jetzt her. Ja, und dann ja, in der Zeit irgendwie hat es einfach nicht zeitlich von den Aufnahmen gepasst. Dank Karl Simon. Konnte ich mich dann da auch mal rausnehmen, ja, und musste mir nicht irgendwie Stress machen. Ja, habe so eine kleine Deutschlandtour hinter mir, echt viele Sachen abgehakt, aber ja, jetzt bin ich seit einer Woche ungefähr wieder in Darmstadt, und ja, freue mich jetzt hier zu sein. Nochmal, auch jetzt ziemlich genau 3 Wochen noch, bevor es darüber nach Singapur geht. Ja, und einfach mal wieder nur dieses Eat, Sleep, Train, den Rhythmus zu haben, nicht ständig im Auto sitzen zu müssen oder so. Ja, und hoffe jetzt, dass ich jetzt nochmal einen guten Block hinlegen kann.
Du warst nochmal hier am Heiligen Bauernhof bei Hansi Friedl bei Korox. Da haben wir uns sogar
Ja.
gesehen.
Ja,
Was hat es
stimmt.
damit auf sich und was sagen die Jungs und Mädels da zu deiner Schulter?
Ja, ich würd vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Ich öffne gerade mal tatsächlich meinen Kalender, dass ich auch nichts vergesse, was alles passiert ist. Also zurückgekommen, genau sind wir zurückgekommen und dann ging es für mich erstmal nach Köln slash Koblenz, also nach NRW, sage ich mal. Für mich ist das irgendwie alles Ruhrgebiet, aber habe ich jetzt auch gelernt, dass das nicht stimmt.
Alles Pott.
Ja, genau. Da hatte ich dann quasi direkt nach dem Trainingslager in der Ruhrwoche, habe ich dann Canyon besucht. Hab da mein neues Mountainbike bekommen, mein neues Wettkampfrad schon mal gesehen, immerhin. Da war ich noch bei Ryzen, da war so ein Athlete Get-Together. Und ja, konnte dann da quasi alle einmal sehen. War auf jeden Fall ganz cool. Und es ging noch auf die Bahn zum Testen. Bisschen Anzüge, verschiedene Größen mal getestet. Den neuen Anzug, den ich jetzt auf Ibiza schon anhatte, von Ryzen, den habe ich da angehabt, ohne ihn vorher getestet zu haben. Tatsächlich, das heißt, ich habe da einfach darauf vertraut, dass der schneller ist. Und zum Glück ist er das auch, hat sich jetzt bestätigt. Ja, und da habe ich dann jetzt nochmal verschiedene Größen von ausprobiert, dass ich dann die Saison auch. Ja, ist ja immer so ein bisschen Kompromiss. Wenn man jetzt nicht den Luxus hat, da einen komplett Custom zu kriegen, aus, okay, ich nehme eine Nummer größer, habe dann vielleicht schöne Abschlüsse an Arm und Beinen, dafür aber mehr Falten, gegen ich nehme vielleicht eine Nummer kleiner, hab dafür keine Falten, der schließt aber nicht so gut an Arm und Bein ab, da einfach mal ein bisschen rumprobiert. Ja, und dann ging es noch ans Thema Helme, das ist jetzt ja auch, ja, die müssen jetzt auch langsamer lackiert werden, dass die dann rechtzeitig für Singapur fertig werden. Da wollte ich jetzt auch dann lieber früher testen, als es auf den letzten Drücker zu machen. Genau, und habe da jetzt auch was gefunden. Und das läuft jetzt quasi alles im Hintergrund. Ja, das sind halt alle so Sachen, die ich ganz gerne möglichst früh mal aus dem Weg habe, weil erfahrungsgemäß meistens führt sowas dann doch immer noch stressig hinten raus. Und dann ist vor dem ersten Rennen halt, dann fällt noch das an, fällt noch das an. Ja, und wie gesagt, dann probiere ich zumindest solche Sachen schon mal, die ich selber aus dem Weg räumen kann, aus dem Weg zu räumen. Ja, dann war ich in Köln, dann ging es weiter zur Family nach Wolfsburg mal. Nochmal eine Woche oder nicht ganz eine Woche, ich glaube 5 Tage. Bei der Family, da habe ich auch schon normal trainiert. Und dann ging es von da aus, wollte ich eigentlich weiter zu Ben nochmal quasi die Runde durch Deutschland weitermachen.
Der Junge
Aber der
geht
war
richtig
zu
auf
der Zeit,
Tournee.
ja. Der war dann leider zu der Zeit krank. Dann war ich bei Simon, also bei Karl Simon, in Nürnberg stattdessen für eine Nacht. Auf dem Weg nämlich zu Hansi, da runter ans. Ja, ans wirklich gefühlt letzte Ende von Deutschland.
Hey, hey, hey,
Und
hey,
war
hey, hey,
dann.
hey, hey, hey.
Ja.
Das klingt so richtig herabwürdigend. Das ist schön hier im
Nee,
Süden Deutschlands.
ist echt schön da. Also da kannst du nicht sagen. Nee, bin ich auch echt immer gern. Und ja, ich war jetzt da. Ich habe jetzt akut orthopädisch wirklich keine Probleme. Bin da nach wie vor echt
Warte, ich
happy.
mache einen ganz kurzen Cut, bevor wir über
Ja.
das reden, Fragen zu den vorherigen Sachen.
Ja.
Wenn du hier bei zu Canyon gehst, um da mal vorbeizugucken, gehst du einfach nur vorbei, trinkst mal einen Kaffee mit den allen und sagst mal überall Hallo und das war es auch wieder. Nimmst noch, bedienst dich noch ein bisschen im Fahrradregal, was du gern hättest? Oder gibt es dann auch da ganz bestimmte Gründe, warum du da vorbeiguckst? Habt ihr auch irgendwie Besprechungen? Gibt es Verhandlungen? Wie sieht so ein, ich guck da mal vorbei, Besuch bei einem deiner größten Sponsoren aus?
Ja. Ja, so. Es fühlt sich eher nach nur mal vorbeigucken an. Deswegen habe ich das wahrscheinlich jetzt auch so nur kurz gesagt, einfach weil ich jetzt bei Canyon seit Anfang 2022 bin. Dementsprechend kenne ich auch da die Jungs schon, war da auch schon ein paar Mal. Und von daher, das merke ich auch selber, ja, ist so ein Termin mittlerweile für mich echt entspannt und macht auch sogar Spaß. Wo es früher, wo ich auf jeden Fall da noch aufgeregter war und nicht so richtig wusste, was auf mich zukommt. Aber nee, also da war jetzt tatsächlich stand da noch ein bisschen mehr auf dem Plan, halt auch auf jeden Fall quatschen so mit den ganzen Jungs und Mädels von Canyon. Dann durfte ich aber auch schon ein paar Prototypen sehen an Rädern. Ich weiß nicht, also da sage ich lieber nicht zu viel zu, aber ich konnte schon echt ein paar ganz coole Sachen sehen. Da hatten wir noch also ich war da vorher mit Vincent unterwegs, meinem Mechaniker, mit dem ich eigentlich den meisten Austausch habe.
Bester Mann.
Ja, absolut. So mit Canyon. Ja, der ist so eigentlich mein erster Ansprechpartner, wenn irgendwas am Rad ist oder da ist irgendwas zu organisieren gibt, habe ich eigentlich mit Vincent Kontakt, so alles auf vertraglicher Ebene. Da habe ich selber jetzt nicht so viel Kontakt, aber ich habe dann da zum Beispiel den neuen Social Media Manager kennengelernt, habe mit dem ein bisschen was bequatscht. Wir waren zusammen essen noch mit Schweiki, es war auch cool da mal wieder ein Update zu kriegen, wie es bei ihm so aussieht. Ja, und dann, wie gesagt, durfte ich ein paar Prototypen sehen. Wir hatten ein Treffen mit den Ingenieuren, also Vincent, die Ingenieure und ich, wo es um Feedback zum Speedmax geht. Das hatte ich vor 2 Jahren schon mal. Und ja, das war jetzt so ein bisschen quasi darauf aufbauend, was mir seitdem nochmal aufgefallen ist. Die
Welche
haben nochmal.
Fragen stellen die so?
Ja, also das nichts super Konkretes. Jetzt gar nicht so, die sagen jetzt nicht so hier, was willst du an dem Anbauteil verbessern, sondern es ist eher so, ja, was ist dir aufgefallen, was wünschst du dir halt auch? Also es ist für mich auf jeden Fall echt immer ganz cool, weil ich da auch ziemlich tief drin bin. Und ja, dann kann ich halt auch Fragen stellen, so wieso ist das. Oder was haltet ihr hier von dem und dem, weil ich natürlich auch sehe, was die Konkurrenz macht. Die checken das auf jeden Fall auch sehr genau aus. Es war echt, echt cool so zu hören, was die auch selber alles testen, noch im Windkanal. Was auch ich als Athlet ehrlich gesagt gar nicht so mitkriege, wie häufig die da wirklich unterwegs sind, um da ihr eigenes Material entweder mit neuen Anbauteilen zu testen oder halt auch gegen die Konkurrenz zu testen. Ja, und für mich, oder ich habe dann relativ viel Feedback gegeben, so aus Athletensicht, so Sachen, über die jetzt ein Ingenieur vielleicht nicht direkt nachdenkt. Ja, ein Beispiel kann ich vielleicht sagen, halt so dieses Thema Flasche hinterm Sattel, ist ja gerade ziemlich im Trend, da so eine Finne zu haben. Und ich habe halt gesagt, so. Für mich ist je nach Rennen und Strecke und Besetzung vom Starterfeld, habe ich die dran, habe die aber ma auch manchmal nicht dran. Einfach weil ich halt ja dadurch nicht aufspringen kann aufs Rad, weil die Finne halt so hoch ist. Und da, wenn da dann halt noch eine Flasche sitzt, habe ich halt gesagt, so, ja, ich überlege mir halt schon, ob ich das mache oder nicht. Zum Beispiel auf Ibiza hatte ich es ja nicht dran, obwohl es durchaus, also es ist halt auch sehr abhängig von den einzelnen Positionen, aber es kann dir schon echt einen ordentlichen aerodynamischen Vorteil bringen, aber ich möchte halt nicht aufsteigen halt wie eine Oma aufs Fahrrad, sondern möchte halt direkt draufspringen, um halt dann zum Beispiel auf Ibiza, wo wir 13 Leute gleichzeitig aus dem Wasser waren, dann kann ich halt da schon mal 3, 4 Leute überholen und das ist mir dann wert. Später im Rennen, oder eigentlich ab der ersten Sekunde, auf dem halt, wo ich halt auf dem Rad hocke, verliere ich da ja an aerodynamische Performance, aber trotzdem habe ich mich halt dagegen entschieden. Und so ein Feedback halt den Jungs mal zu geben, weil das, oder haben sie mir zumindest so gefeedbackt, dass es für die auf jeden Fall echt interessant war und sie da jetzt noch nicht so drüber nachgedacht haben. Genau, da geht es also eher um so praktisches Feedback, würde ich so grob zusammenfassen. Ja, nee, und die waren auch happy mit dem Feedback und ich war auf jeden Fall auch happy mit so ein paar Infos, die mir geben konnten, mit so ein paar Sachen, die ich schon sehen konnte. Also die Jungs schlafen auf jeden Fall nicht, kann man zusammenfassen. Ja, und dann habe ich Fritz noch gesehen, mit Fritz noch einen Kuchen gegessen. Also ja, wie gesagt, es ja, war echt ein cooler Termin insgesamt so.
Ist Fritz IQ auf einem guten Weg zu seiner Ultra-Trail-Karriere?
Ja, doch, also er muss auch selber so ein bisschen über sich, über die eine oder andere Sache schmunzeln, aber ja, doch, der macht das schon. Ich glaube, das wird schon.
Hier, Fritzi, wenn du zuhörst, was ja vielleicht sein kann, schick mal eine Sprachnachricht rein, die wir in der nächsten Folge hier mit reinbasteln können, ein kurzes Trail-Karriere-Update von dir zu haben.
Update, ja, stimmt.
Ja,
Genau, nee.
das war nicht meine Frage zu Canyon. Oder ist dann
Mm,
sonst noch
ja.
was passiert?
Nee, das ist
Alles gut.
so, glaube ich, das, was ich jetzt sagen kann. Genau, so sah
Cool.
das aus. Bei Ryzen war jetzt tatsächlich weniger Performance-Treffen als eher so Get-Together. Ein bisschen Spaß, dass sie alle mal kennenlernen, halt auch die Athleten und Athletinnen untereinander. Es war auch so das Ziel, dass wenn wir uns bei Rennen sehen, dass man halt ja auch bisschen die anderen Ryzen Athletinnen und Athleten da halt kennt. Ja, finde ich auch auf jeden Fall sinnvoll, hat Bock gemacht. Und genau, so sah das da aus. Ja, aber wie gesagt, dann bei Hansi. Die Woche war auf jeden Fall auch wieder echt lohnenswert, auch wenn, was ich vorhin sagen wollte, ich jetzt gerade zum Glück orthopädisch keine Probleme habe oder hatte, war das wirklich rein präventiv. Ja, und auch eine ordentliche Woche von der Belastung halt. Wir konnten echt ordentlich Gas geben, weil die Schulter wirklich keine Probleme mehr gemacht hat. Wir haben eine Übung vielleicht gefunden, wo ich die ich ausführen konnte, wo ich so bei 96, 97% von der Kraft war. Ja, also man kann sagen, die ist wirklich richtig gut jetzt verheilt, und war auch für mich ja schon echt cool so, wenn ich dann zurückdenke, als ich das erste Mal da war und ich konnte den Arm halt überhaupt nicht heben. Und dann war es echt so Step für Step und wir haben jetzt die gleichen Übungen gemacht und jetzt konnten wir da richtig Gewicht schon draufladen. Also war auf jeden Fall echt motivierend. Aber es ging auch dann, das haben wir halt am ersten Tag schon viel ausgecheckt, die Schulter. Und dann haben wir wirklich am ganzen Körper präventiv gearbeitet. Und zwar ein gutes, ja auch gutes Athletiktraining auf jeden Fall die Woche.
Es
Genau, ja,
sah
und dann
auf jeden Fall
ging's.
witzig aus, was ihr da für Übungen gemacht habt. Hier so
Ja.
am meisten hat mir ja die gefallen mit den zwei Patsy-Bällen,
Oh,
wo du
ja.
so wie eine Plank mit zwei Patsy-Bällen machen musstest, eine unter den Armen, eine unter den Füßen, einer unter den Füßen und die dann zusammenziehen musstest, dich auf einen hochknien musstest und den anderen in die Luft strecken. Ey, also ich war beeindruckt, dass du es mal geschafft hast. Das ist schon krass,
Ja.
ne? Das ist schon
Ja,
richtig
das
schwer.
ist ja auf jeden Fall. Es ist nicht nur halt körperlich da anspruchsvoll, sondern auch kognitiv auf jeden Fall.
Das sieht auf jeden
Ja, man
Fall
kann
witzig
so,
aus.
ja, man kann so die Übungen eigentlich zusammenfassen. Ist die Übungen an sich sind jetzt nicht, die kennt man eigentlich alle. So, das war jetzt letztendlich auch in Häkchen nur eine Plank. Aber überall kommt noch so extrem viel Instabilität an, beziehungsweise es wird auch so ein bisschen gesteigert halt. Nur, hier im Gym oder bei sich zu Hause endet man halt irgendwann bei einem bestimmten Level. Aber da geht es da halt eigentlich erst los, weil die halt so viel erstmal Know-how, aber halt auch Equipment haben, dass man da echt ziemlich verrückte Übungen macht. Aber ja, da gehen halt 4 Stunden Athletiktraining, was ich da so im Schnitt am Tag habe, ja, super schnell rum irgendwie. Und ich fühle mich nach der Woche da immer einfach stabiler irgendwie, so im ganzen Körper. Also ja, wie gesagt, hat sich echt gelohnt. Ja, nee, und dann ging es nach Hause. Ich überlege gerade, habe ich noch was? Nee. Dann ging es nach Hause hier nach Darmstadt. Da hatte ich für Selfish noch 2 Drehtage. Die haben jetzt ihre neuen Neos gelauncht. Da war ich quasi so bei der Werbekampagne. Ja, war ich halt Teil davon. Da war ich letztes Jahr
Du
ja
wärst
auch mal.
richtiges Covermodel, Mika. Du
Ja, ja.
mauserst dich überall langsam vorne drauf. Still und
Ja.
heimlich.
Ja. gehört auch dazu so. Aber auch das hat echt Bock gemacht. Ich war letztes Jahr dafür ja auch schon in Girona nach Zell am See. Und jetzt quasi war dann für den finalen Launch, hatten die sich noch eine ganz coole Story überlegt. Kann man bei Selfish oder auch bei mir bei Instagram auf den Account auschecken, wer es noch nicht gemacht hat. Genau, und dann kam noch so ein nerviger Fotograf vorbei letztes Wochenende. Ging ein bisschen auf den Sack bei mir zu Hause. Und
Verstehe
ja,
ich.
seitdem ist jetzt endlich alles
So,
gut und ich habe meine Ruhe
so
hier.
sind die, so sind die Fotografen halt, ne?
Ja, schlimm. Ja.
Ich
Nee.
hab immer noch, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Die müssen wir mal, muss ich hier mal Nilsi erzählen in den nächsten Folgen, was sich in deinem Kühlschrank so verborgen hat.
Okay.
Da,
Ja.
sorry,
Ja, du.
das hat mich wirklich, ich bin aus allen, also nach wie
Ich
vor bin ich
muss dir
fassungslos
gleich mal ein Foto
darüber.
schicken. Ich war jetzt nämlich die letzten 3 Tage im Einkaufen. Irgendwie hat es immer gegeben, dass ich dann so auf dem Rückweg vom Schwimmen oder so nochmal kurz angehalten habe. Und jetzt kann ich dir nochmal Updates geben von meinem Kühlschrank.
Also, wir machen ein kurzes Ratespiel. Kommentiert mal alle unter Mikas neuesten Post euren Guess, welches Produkt er wirklich verhältnislos viel im Kühlschrank hat. Ihr kommt nicht drauf. Wenn irgendjemand drauf
Nee.
kommt, was er wirklich unglaublich viel im Kühlschrank hat, wo ich gesagt habe, Mika, was machst du denn damit? Wer das errät,
Ja,
der
stimmt. Ja,
kriegt von mir einen
da
Orden.
überlege ich mir was Cooles. Ja, der kriegt irgendwas. Ja, da habe ich hier, finde ich hier bestimmt irgendwas
Okay,
von
dann gibt's
Selfish
ein,
oder Rising oder
da
so.
gibt's ein, da
Ein
gibt's ein
kleines
Goodie, da
Paket.
gibt's ein Goodie von Mika,
Ja.
wenn jemand das errät, was er wirklich außerordentlich oft im Kühlschrank hat.
Ja, da gehe
Wenn,
ich mit. Also
ja, okay.
da kommt keiner drauf, glaube
Alle mal unter Mikas neuestem Bild kommentieren. Naja,
ich.
wir können es auflösen, ich war 2 Tage bei Mika zu Besuch, um ein paar Fotos zu machen hier für Ministry. Und ja, was, du hast noch so ein bisschen, du hast noch ein bisschen, so ein bisschen Leid geklagt. Du hast noch ein bisschen,
Ja,
du hast so ein
genau.
bisschen gejammert, Mika. Was
Ja.
war noch los?
Ja, so. Das war jetzt quasi so der Busy-Teil davon. Und trotzdem habe ich natürlich trainiert in der ganzen Zeit. Ich war jetzt ja nicht nur bei irgendwelchen Terminen oder so. Ja, und das Training war so ein bisschen up and down, würde ich sagen. Ich habe am vorletzten Tag in Namibia so, ja, Bauchschmerzen oder sowas bekommen. Und das war dann bald weg, so, da habe ich nicht mehr groß dran gedacht. Da war halt eh die Ruhewoche, war viel los und so. Da bin ich auch in Wolfsburg gut ins Training gekommen, aber habe dann irgendwie im Laufe der Woche gemerkt, so, ja, irgendwas stimmt mit dem Magen nicht so richtig. Und habe dann auch gar nicht mehr an die Sache in Namibia gedacht, weil es halt wirklich so lang weg war. Ja, aber dann spätestens, würde ich sagen, an dem Wochenende, wo es dann zu Hansi ging, habe ich dann gemerkt, okay. Irgendwas passt hier nicht. Gefühlt konnte ich einfach das, was ich esse, nicht aufnehmen und ich war viel schneller voll. Also ich konnte aber nicht so viel essen. Das war schon ein bisschen komisch, dass ich einfach so von einer normalen Portion wurde ich dann satt. Ja, und das hat mir da, dachte ich so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. War dann erstmal beim Hausarzt, normale Blut- und Stuhlprobe. Da kam dann nichts wirklich raus und dann. Dadurch, dass ich halt unterwegs war, war ich nicht direkt hier bei den Ärzten, die mich halt kennen und wo ich auch Vertrauen, sag ich mal, habe und weiß, okay, die haben auch Ahnung von Sport und so. Und da habe ich da leider halt jetzt im Nachhinein so 7 bis 10 Tage so ein bisschen nicht verschenkt, weil letztendlich also ich kann mir da im Nachhinein nicht wirklich einen Vorwurf machen. Ja, was die Ursachenforschung angeht, weil ich halt nicht hier einfach war in meinem Umfeld. Ja, von daher kam da nichts wirklich raus. Es war immer nur mit Magensäure, so wurde was gesagt. Aber ja, jetzt hier konnte ich dann jetzt die Ursache quasi finden, dass ich mit der Namibia oder zu 99% in Namibia was eingefangen habe. Ja, aber das konnten wir jetzt schon gut bekämpfen. Von daher ist jetzt der Magen, bin ich jetzt seit ja, ungefähr Anfang der Woche wirklich komplett symptomfrei. Ja, insgesamt war es jetzt auch auf jeden, also war es jetzt nichts Schlimmes und es hat mich jetzt auch nicht krass eingeschränkt. Also Training verloren habe ich nicht. Ja, es hat eher so ein bisschen halt genervt, dass ich das so halt ein bisschen hinzieht, bis ich da was gefunden habe. Aber ja, wie gesagt, das passt jetzt wieder. Und ja, Trotzdem hatte ich schon ein paar echt gute Einheiten. Mir hat halt so ein bisschen die Konstanz gefehlt. Es war mal gut, mal schlecht. Ja, und jetzt bin ich echt zuversichtlich, dass jetzt wieder konstant gut wird. Und ja, der Trainingsblock hat jetzt für Singapur begonnen. Ja, und es sind aber halt echt nur noch 3 Wochen. Und in den 3 Wochen ist wirklich das Ziel, jetzt möglichst wenig jetzt unterwegs sein zu müssen, sondern einfach möglichst konstant hier zu Hause durchzuziehen. Wetter soll es ja ab Montag auch endlich mal wieder gut werden. Ja, und dann geht's in jetzt 22 Tagen rüber nach Singapur. Aber ja, ich denke mal jetzt, dadurch, dass ich jetzt halt hier bin und nur noch oder nur trainieren muss halt hier jetzt in der ganzen Zeit, bin ich jetzt auch wieder regelmäßig bei den Aufnahmen dabei. Von daher haben wir dann nächste Woche bestimmt schon das nächste Update. Hoffentlich auch dann mit Karl Simon aus Namibia.
Ja, ich glaube, nächste Woche lassen uns da mal auch mal dann tiefer, dann lassen Sie mal richtig in den Singapur-Blog eintauchen. Thema Hitze, Thema Trainingsinhalte, so ein bisschen mal wieder so einen kleinen Sport-Nerd-Talk machen. Ich glaube, das wäre ganz interessant, vor allem jetzt so im Hinblick aufs erste Rennen, welche Sachen dann noch irgendwie passieren und genau. Aber ansonsten war es das eigentlich, oder? Was so.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, da haben wir einmal kurz alles im Schnelldurchlauf gecovert und wie gesagt, so zu einzelnen Punkten können wir dann nochmal die nächsten Wochen mehr ins Detail gehen. Aber ja, ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal wieder hier dabei sein konnte. Ihr merkt, ich lebe noch und alles ist auch gut soweit. Ja, und nee, freue ich mich dann auf jetzt die nächsten Male.
Perfekt, dann Mika, vielen Dank dir und jetzt geht's. Auf was bist du am meisten gespannt? Du kennst die Folge, du weißt ja noch gar nicht, um was wir gesprochen haben.
Nee.
Auf was bist du am meisten gespannt, was eine Sprinterin erzählt?
Boah. Auch so ein bisschen aufbauend auf unseren Talk mit Manu damals. So wie platt ein das macht, so sprinten. Also man denkt jetzt halt so irgendwie 8 Sekunden oder jetzt bei der Indoor Season hat sie ja nur 7 Sekunden oder sowas. Halt diese neuronale Belastung halt auch und dieses voll feuern können, also halt dieser eher so den mentalen und kognitiven Part vom Sprinten. Also da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass ihr da darauf so ein bisschen eingeht. Halt einmal der Druck, weil das schlaucht ja auch, merkt man wahrscheinlich dann auch erst so nach dem Rennen. Ja, bin ich gespannt, was ihr da so erzählt.
Ja, komm, du kommst auf jeden Fall auf deine Kosten.
Ja, sehr
Wir
gut, sehr
haben
gut.
eine gute Stunde, glaube ich, ganz viel über all diese Themen unterhalten.
Ja,
Dann
geil.
würde ich sagen, schalten wir rüber zu Alexandra Burkhardt und ich wünsche euch viel Spaß mit einer guten Stunde rund ums Thema Sprint. Da kommen wir gleich dazu.
Hoffentlich ist das nicht zu laut, da meine Jacken. Schon, gell? Zu laut. Aber.
Ich glaube jetzt. Du raschelst ja nicht die ganze Zeit rum. Das
Ja,
ist, glaube ich.
ich bewege mich schon immer früh, glaube ich.
Okay. Aber frieren sollst nicht.
Na, passt.
Perfekt. Alexandra Burkhardt.
Simon.
Schön, dass wir es endlich mal geschafft haben. Und wir sitzen uns sogar live Auge in Auge gegenüber. In der Werner von Linde Halle, ist es
So
richtig?
ist es. Wer hätte das gedacht, dass wir das nochmal schaffen jetzt?
Wir arbeiten seit 1,5 Jahren an einem Termin
Ja.
und jetzt schaffen wir es sogar persönlich. Und wir sitzen in der Leichtathletikhalle in München mit bestem Ausblick.
Wunderbarer
Wir
Ausblick.
machen gar keine ganz große Vorstellung. Ich mache kurz so 5 Quick Facts über dich. Du kannst gern korrigieren, wenn irgendwas falsch ist. Und dann geht es direkt um deinen Sport. Du bist 30 Jahre alt, geboren in Mühldorf am Inn in Niederbayern, lebst jetzt. Ist das
Oberbayern.
Oberbayern?
Ja, ist Oberbayern. Und
Aber
das ist eine ganz wichtige
du lebst
Abgrenzung.
jetzt in Altötting und das ist
Na,
Niederbayern.
das war
Auch
Oberbayern.
Oberbayern.
Ja.
Okay, dann bin ich schon mal falsch. Auf
Meine
jeden
Oma
Fall.
war Niederbayerin. Das ist aber meine einzige Verbindung zu Niederbayern.
Okay, ich merke schon, es ist auch wichtig, dass das die einzige Verbindung ist.
Naja. Ein bisschen niederbayerisches Blut ist okay.
Also du lebst in Altötting in Oberbayern. Trainierst aber phasenweise viel in der Schweiz bei deinem Trainer Patrick Seile.
Genau.
Hast eine olympische Bronzemedaille mit der 4x100 Meter Sprintstaffel und eine olympische Silbermedaille bei den Winterspielen als Bob-Anschieberin. Ist das so richtig definiert?
Das ist so richtig, ja.
Perfekt. Und deine 100 Meter Bestzeit ist eine 11.01.
Auch das ist richtig.
Perfekt. Du bist Sprinterin.
Genau. 100 und 200 Meter, hin und wieder 4x100 Meter Staffel. Und eigentlich auch schon immer Sprinterin. Also habe nie großartig längere Sachen gemacht. Ganz früher mal, so mit 19 Jahren, Crossläufe gemacht, wie so alle Leichtathleten, die mal klein anfangen. Aber wurde recht schnell immer kürzer bei mir.
Aber ist dann doch relativ untypisch, dass es direkt von klein auf sehr spezifisch wird, oder?
Ach ja, also man macht am Anfang immer alles. Also meistens dann halt Mehrkampf, Sprint, Sprung, Wurf und... Wurf hat sie bei mir recht schnell gezeigt, dass das nicht mein großes Talent ist. Und dann bin ich halt einfach im Sprint und Sprung gelandet. Und irgendwann wurde es immer weniger und dann mal nur noch die Hürden und der Sprint. Und dann ist das Geradeauslaufen übrig geblieben. Und das macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Also ich mache ja schon manchmal 200 Meter, aber ja, 100 Meter ist einfach diese besagte Königsdisziplin. Und das kann ich schon so bestätigen, ja.
Kannst du noch sagen, was dich als Kind oder als Jugendliche dann vom Sprint so begeistert hat, dass du gesagt hast, okay, das ist meins, da bleibe ich dabei?
Ich glaube, man wächst da ein bisschen rein. Man findet halt irgendwann die Disziplin, in der man irgendwie am erfolgreichsten ist und das macht dann meistens logischerweise auch am meisten Spaß. Und so war das halt bei mir mit dem Sprint. Dann kamen noch ein paar gesundheitliche Themen dazu. Ich bin ziemlich groß und hatte ständig irgendwelche Gelenksbeschwerden und da ist halt auch der Sprint, jetzt abgesehen von Sprungdisziplinen, mal irgendwie dann doch am verträglichsten. Und ja, dann bin ich halt irgendwie dabei geblieben, habe mich weiterentwickelt, habe die ein oder andere Station in meiner Karriere auch schon gehabt woanders und habe viele verschiedene Trainer gehabt. Und ja, jetzt bin ich eben irgendwie überall auf der Welt verteilt. Und ich sage immer ganz im Spaß, ich lebe auf der Straße, weil ich so viel reise.
Ja, wir hatten es ja gerade schon, du musst, wenn du zu Hause trainierst, im Winter eine Stunde einfach hier in die Halle fahren.
Genau. Aber das war halt immer schon so bei mir und das ist eigentlich ja ganz normal. Am Ende ist halt der Sport mein Beruf und da gehört auch Reisen dazu und es ist für mich ja immer Einstellungsfrage. Ich kann ins Auto steigen und mich nerven drüber, dass ich jetzt eine Stunde wohin fahren muss oder kann das mental schon als gute Vorbereitung für mein Training benutzen oder halt irgendwie Podcast hören und telefonieren. Also ich pflege recht viele Freundschaften aus dem Auto heraus und nutze das eigentlich immer, um Telefonate zu führen zum Beispiel.
Hast du einen großen Freundeskreis, der nichts mit Sport zu tun hat?
Nein. Also eigentlich habe ich wirklich die meisten Freunde und Freundinnen aus dem Sport. Also wir haben teilweise früher gemeinsam Sport gemacht und ich bin dann halt übrig geblieben. Die anderen haben alle was Gescheites gelernt. Na, aber also die intensivsten Freundschaften, die ich habe, die sind wirklich schon sehr lang bestehend und die kommen die meisten aus dem Sport. Klar, wie mit dem Studium oder mit dem Reisen irgendwie auch andere Freundschaften geschlossen. Auch durch die Hochzeit ist ja ein weiterer Freundeskreis zu meinem dazugestoßen und die sind jetzt alle, auch nicht alle Supersportler gewesen. Aber ein Großteil meiner Freunde sind schon Sportler oder ehemalige Sportler.
Hattest du es gibt ja im Leistungssport dann oft so diesen Scheideweg im Teenageralter, okay, bricht man da weg oder bleibt man dabei? War das schon immer dein Traum, irgendwann mal Profisportlerin zu werden und bei sowas wie Olympischen Spielen am Start zu sein? Oder wurdest du da einfach so mit reingenommen, weil du einfach so gut warst? Also ist es eher so passiert, weil du einfach extrem gut warst und das halt einfach so gemacht hast? Oder war es immer dein Traum und du weißt, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Also am Anfang, glaube ich, wird man da halt so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und es klappt halt dann irgendwie und man wird besser. Und irgendwann kommen damit dann schon die Träume und man denkt sich, ach, vielleicht schaffe ich das mal, zu Olympischen Spielen zu kommen. Und ich habe immer schon sehr viel für den Sport gegeben. Also auch schon in jungen Jahren, irgendwie mit 15, 16, habe ich, glaube ich, ein bisschen ein anderes Leben geführt als der typische Teenager. Klar war ich einmal feiern und so, aber bei mir war schon immer der Sport im Fokus und ich wollte das auch so. Also ich wollte auch am Wochenende die Wettkämpfe machen. Ich wollte nach München in die Halle fahren, das musste ich ja auch damals schon. Da ist dann der Papa mit mir gefahren und hat halt dann irgendwie 3 Stunden mir beim Training zugeschaut, um mich dann wieder nach Hause zu fahren. Und das war für mich irgendwie ganz normal und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich dadurch irgendwas verpasse oder groß zurückstecken muss, sondern es war für mich immer eigentlich mein Traum, das so zu machen und meinen Sport so zu machen. Und ja, durfte ja einfach auch dann richtig früh schon richtig coole Dinge erleben. Also irgendwie dann mit 16 mal eine Japan-Reise machen wegen einem Wettkampf, das passiert den wenigsten 16-Jährigen. Und ich glaube, dadurch wird man schon auch ein bisschen schneller selbstständig. Und ja, einfach der Erfahrungsschatz, den man mit Mitte 20 hat, ist anders als bei den meisten, aber ich glaube schon eher reicher als weniger reich.
Was war für dich das Schönste an der unbekümmerten Jugendleistungssportzeit, wenn sie denn unbekümmert war?
Ja, die war schon unbekümmert. Ich glaube, das Allerschönste, wenn man jung ist und Sport macht, ist, dass man eigentlich immer von selber besser wird in jungen Jahren. Man wächst, man hat das auch hormonellen Veränderungen noch zu verdanken, dass eigentlich, wenn man Spaß hat und einfach dabei bleibt, jedes Jahr schneller, besser, stärker wird. Und ich finde, so die Krux ist ein bisschen dann der Übergang, wenn das nicht mehr ist. Wenn man dann einfach ja ausgewachsen ist, wenn man erwachsen ist und dann wirklich jedes einzelne Kilo im Kraftraum, jede einzelne Hundertstel auf der Bahn akribisch jagen muss und durch wirklich Training sich verbessern muss. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, auch bei vielen gewesen. Und ich finde, diese Unbekümmertheit kann ich eigentlich immer auf das zurückführen, dass es ja einfach von selber besser wurde. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man so jung ist.
Hast du noch irgendwas mit dieser Unbekümmertheit, das übrig geblieben ist?
ich glaube, ich habe sie wieder gefunden. Also ich habe jetzt ganz viele Jahre diese Unbekümmertheit nicht so gemerkt. Und das war aber jetzt auch für die kommende Saison ein großes Ziel von mir, gerade nach Paris, dass ich das wieder ja, finden möchte und dass ich meine Erfahrungen, meinen Erfahrungsschatz auch nutzen möchte, dass ich Spaß haben möchte, dass ich das alles eben lockerer versuche zu sehen und einfach mein Bestes gebe. Und wenn man gesund ist und wenn man das, glaube ich, so angeht, dann ist es eigentlich auch logisch, dass dann die Leistung folgt und dass dann es richtig gut und richtig schnell wird. Und falls es aus irgendeinem Grund nicht passiert, dann hat man trotzdem alles gegeben. Und das gelingt mir zum Glück bisher sehr gut. Und ich hoffe, dass ich das auch im Sommer dann so weiter mitnehmen kann und diesen Weg so verfolgen kann.
Hat die olympische Medaille in Paris was damit zu tun, dass die Unbekümmertheit vielleicht jetzt leichter wieder zurückkommt? Weil an diesem Thema, das vermutlich für dich ganz groß war, jetzt ein Haken ist und quasi du ab jetzt quasi sorglos, wenn es wäre, die Schuhe an den Nagel hängen kannst und alles ist fein?
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe diesen Punkt schon länger eigentlich, also mit 2021, wo ich wirklich mal meine persönliche Bestleistung so weit runtergeschraubt habe und meine persönlichen Ziele mit dem Olympia-Einzelstart in Tokio erreicht habe. Dann wurde ich deutsche Meisterin. Also eigentlich ab dieser Saison war für mich so klar, wenn morgen irgendwas ist und ich nicht mehr sprinten kann, dann ist es okay. Dann ist es eine runde Sache und dann bin ich stolz auf das, was ich geschafft habe. Und das ist schon sehr viel wert, weil ich kenne ganz viele Athleten und Athletinnen, bei denen das nicht so ist und die aus irgendeinem anderen Grund vielleicht früher ihre Karriere beenden mussten und die vielleicht auch insgeheim manchmal dem noch so ein bisschen hinterher trauern. Und das ist schon ein großes Geschenk, glaube ich, wenn man so auf seine Karriere dann zurückschauen kann und ja, mit Stolz und vor allem aber eben auch Zufriedenheit das so einordnen kann. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass ich keine Ziele mehr habe. Natürlich habe ich nur Ziele, aber man hat, oder mit Paris habe ich jetzt schon irgendwo eine Art Ruhe gefunden. Also gerade in der Staffel habe ich wirklich alles erreicht. Also ich habe einen EM-Titel, WM-Medaille, Olympiamedaille mit der Staffel. Also da kann eigentlich nichts mehr kommen mit der Staffel für mich. Und deswegen gibt mir das schon eine gewisse Ruhe und eine ja, Entspanntheit. Habe aber eben auch noch ein paar Ziele in meiner, ja, in meiner Einzelperformance über die 100 Meter.
Und was ist es, was dich da jetzt noch so antreibt, weiter komplett bedingungslos den Leistungssport zu machen? Weil ich glaube, wenn man, also ich war ja nie Leistungssportler und das wird in meinem Leben auch nichts mehr, der Zug ist weg, aber ich glaube, wenn man nicht wirklich 100% bedingungslos der Sache nachgeht, dann sind diese Fortschritte, die in der Jugend automatisch passiert sind, ja jetzt einfach nicht mehr möglich. Aber was gibt dir jetzt noch den Antrieb, dass du nochmal alles dran setzt und da einfach noch einige Jahre weiter durchziehst? Sind es Zeiten, sind es andere Themen? Was hast du da vor Augen?
Also bei mir ist es eigentlich eben, was ich gerade angesprochen habe, dieses Ziel, dass ich das jetzt alles mit Dankbarkeit und Ruhe angehe, weil das so ein Geschenk ist, was ich machen darf, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte und dass es mir damit gut geht und dass ich Leute vielleicht auch mal inspirieren kann, dass ich mal ein Vorbild sein darf für Kinder und Jugendliche. Und das finde ich so was Schönes und das möchte ich irgendwie jetzt noch ein bisschen auskosten. Also, dass ich eben die Möglichkeit habe, das als meinen Beruf zu sehen, hier eine Stunde herzufahren, durch die ganze Welt zu reisen. Ja, alles halt dafür auszulegen, dass ich am Ende die schnellste Zeit, die ich laufen kann, auf die Bahn bringe. Das finde ich ein großes Geschenk und da bin ich so viel dankbar dafür und deswegen will ich das jetzt halt einfach auch nochmal probieren. Und die letzten 3 Jahre war einfach so viel los. Neben den vielen Medaillen gab es halt leider auch viele Verletzungen, viele Krankheiten. Es war einfach ein riesiger Stress für Körper und Geist. Und also gerade zum Beispiel nach den Winterspielen in Peking, ich bin heimgekommen, dann hatte ich natürlich erstmal Corona, dann hatte ich vielleicht auch wegen Corona, wer weiß es schon, einen Faserriss, was ich eigentlich nie habe. Dann kam vor der deutschen Meisterschaft ein Norovirus dazu, dann bin ich nach Berlin gefahren und wollte meinen deutschen Meistertitel verteidigen mit einem Norovirus und da sieht man auch mal, wie stark manchmal der Geist ist und habe dann trotzdem eine halbe Stunde vor dem Rennen das zum Glück abgebrochen, aber also irgendwie war halt einfach echt viel los und deswegen wünsche ich mir jetzt nochmal einfach eine verletzungsfreie, gesunde Saison mit ein bisschen mehr Ruhe und auch mit ein bisschen mehr Fokus auf mich selber, ein bisschen mehr Fokus auf meine Einzelleistung und dann bin ich überzeugt, dass das nochmal schnell wird und das möchte ich einfach probieren, weil ich auch die Chance dazu habe und ja.
Einen gesünderen Antrieb, glaube ich, gibt es gar nicht.
Nein, ich glaube auch nicht, aber ich bin auch sehr froh, dass ich das
sehr wholesome.
Ja, dass ich das jetzt geschafft habe, weil das ist mir jetzt jahrelang wenig gelungen und das ist echt constant work und ich arbeite ja auch stark mit einem Mentaltrainer zusammen, schon seit 6 Jahren jetzt und es gibt natürlich auch schlechte Tage, wo man das nicht so sieht, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich es aktuell gut für mich gelöst und einen guten Weg gefunden. Und ich hoffe einfach, dass mir das gelingt, das so weiterzuführen die nächsten Monate. Vielleicht auch die nächsten Jahre.
Wir sprechen mal über deinen Sport an sich.
Ja.
Ich habe Manuel Eitel, den Zehnkämpfer, die gleiche Frage gestellt. Was muss man für einen Typ sein, für einen Typ Mensch, um ein guter Sprinter und gute Sprinterin zu sein? Was muss man menschlich mitbringen?
Also menschlich muss man mitbringen, also es kommt jetzt darauf an, ob du jetzt von mir redest oder vielleicht von, du hast mir vorher erzählt, du hast die Sprint-Doku geschaut,
du kannst es ja mal zweiteilig beantworten.
Also in der Sprint-Doku, da werden ja schon einfach die Superstars unserer Szene dargestellt und die sind schon, finde ich kenne sie ja auch nur bedingt persönlich, sehr eigene Charaktere, sehr individuelle Charaktere, auch sehr auf sich selbst fokussierte Charaktere. Das muss man, glaube ich, als Sprinter und Sprinterin schon irgendwo sein. Auch ich bin das manchmal. Mir ist aber auch ganz wichtig, dass ich Zeiten in meinem Leben habe, wo ich das eben nicht bin. Und mir ist auch ganz klar, dass gerade die letzten 15 Jahre meiner Karriere, da ging alles nur um mich. Also ob das jetzt mein Wohlbefinden ist, mein Zeitplan ist, irgendwie ist man halt 24/7 Leistungssportler und man geht nicht um 17 Uhr von der Arbeit heim und dann legt man das alles ab, sondern mir ist wichtig, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, was gibt's zu essen, wann gibt's was zu essen, ist irgendwer laut. Das wird spätestens, wenn man mal eine Beziehung hat oder Partnerschaft pflegt, irgendwann kompliziert oder auch nicht. Also das kommt dann eben auch drauf an, was man da für einen Partner hat. Gott sei Dank habe ich da einen sehr verständnisvollen Partner, der da auch sehr viel zurückstecken muss und das ist mir auch bewusst. Und ich glaube, solange einem das bewusst ist, dass es da ein bisschen ein Ungleichgewicht gibt, auch in Beziehungen zum Beispiel, ist es in Ordnung und ich kann das mit mir selber vereinbaren, weil ich weiß, dass es hoffentlich irgendwann nicht mehr so ist. Also wenn ich meine aktive Karriere beende, dann möchte ich schon gerne auch mal ein bisschen was zurückgeben an Zeit, an Engagement und ja, ein bisschen was von meinem egoistischen Selbstbild, das man einfach unweigerlich hat als, ja, eigentlich jeder Profisportler muss das haben, wenn er wirklich in die Spitze will. Und ich hoffe, dass mir das dann auch gelingt. Aber ich glaube, das ist sowas, was uns als Sprinter, Sprinterinnen schon sehr auszeichnet, dass man im Gegensatz zum Zehnkämpfer, wo ich das so wahrnehme, als ist das immer sehr familiär und irgendwie doch nur locker und die wissen auch noch, wie man feiern kann. Und
es geht ja im Sprinten, wenn man sich mal auf die Sprint-Toku sich bezieht, geht es ja schon sehr stark darum, sich da in 10 Sekunden am besten gegenseitig aufzufressen und ist ja schon sehr Konkurrenz und teilweise auch bestimmt nach außen hin nicht, aber nach innen ist es bestimmt auch sehr hassgetrieben und sehr, sehr so dieses Boxkampf-Mentalitätsthema irgendwie so. Das ist ja schon sehr präsent im Sprinten.
Ja, ich glaube, gerade wenn du es jetzt zum Beispiel mit dem Triathlon vergleichst, wo du ja dann irgendwie 8-9 Stunden vielleicht hast, wo du unweigerlich dieses Auf und Ab hast und mal am Zweifeln bist und vielleicht denkst, jetzt mag ich nicht mehr oder dich dann nochmal einen Kilometer weiter treibst oder dann irgendwie mit dir selber so fightest, für das ist im Sprint halt überhaupt gar kein Platz. Also alles im Sprint ist darauf ausgelegt, dass du mit am besten 110% Selbstbewusstsein an dieser Startlinie stehst und da gehört eben auch diese Show davor dazu. Da gehört es dann dazu, dass die aus dem Auto aussteigen wie irgendwelche Superstars, wie man das in der Doku sieht. Also klar findet da jeder seinen eigenen Weg, meiner ist es nicht, aber die haben alle ein krasses Selbstvertrauen und ein Selbstbewusstsein und ohne das geht's nicht, weil jeder von uns kann sprinten, jeder von uns ist stark und schnell und wir haben alle die Skills, die es braucht, um schnell zu laufen. Aber ich bin schon überzeugt, dass es, wer am Ende gewinnt, dann wirklich der Kopf ist und wer wirklich am überzeugtesten ist und von sich auch am überzeugtesten ist, da ist wirklich kein Platz für Zweifel und auch kein Platz für Auf und Ab in diesen, bei uns 11 Sekunden, bei den Männern 10 und am Ende ja, gewinnt der, der am stärksten im Kopf ist.
Du hast gerade die 10 und 11 Sekunden angesprochen. Wie viele Rennen macht ihr so im ganzen Jahr?
Ich würde sagen so 15. Ja, kommt drauf an. Manche machen mehr, manche machen weniger, manche machen keine Hallensaison, manche machen eine.
Okay, wir sprechen mal von 15 Rennen. Da sind 160 Sekunden. Das sind knapp 3 Minuten Wettkampfdauer aufs ganze Jahr gesehen.
Das ist irre, oder?
Wie fühlt sich's an, diesen ganzen Aufwand, diesen ganzen Sums das ganze Jahr zu machen für den kleinen Ertrag von 3 Minuten? Wenn überhaupt, weil eine Hallensaison hat eine kürzere Renndauer, da rennt ihr ja, glaube ich, 60 Meter, gell?
Genau, ja.
Aber lass mal von 3 Minuten sprechen. Wünscht man sich da manchmal so, kann man das nicht irgendwie, kann ich nicht mehr Ertrag als 3 Minuten haben?
Jein, also man ist sie dessen ja gar nicht so bewusst. Man hat ja seinen Ablauf, man hat seinen Trainingsplan, man hat seine Trainingsphasen. Es gibt die Phase, in der wir mehr machen, in der wir auch mal uns übergeben müssen, in der wir viel Laktat haben und in der Phase, wo wir jetzt gerade sind, also Wettkampfsaison, da ist es sehr, sehr entspannt. Auch das ist ja, genieße ich sehr. Also ich habe aktuell wahrscheinlich 3 Einheiten die Woche. Meine Einheit heute sieht so aus, dass ich mich gemütlich aufwärme und mit dir quatschen werde und dann mache ich halt 2-mal einen Start aus dem Block und noch irgendwie ein paar Sprünge. Also das ist nichts. Und ja, also am Ende geht es dann einfach darum, robust zu sein, seinen Körper darauf vorzubereiten, diese Geschwindigkeiten zu laufen. Und dafür braucht es einfach dieses Training, weil die Gelenke und die Wirbelsäule, die Muskulatur, das alles gar nicht mitmachen würden. Und wenn es dann zählt, ist es eigentlich nur noch Erholung. Also spritzig werden, Füße hochlegen, nur ein bisschen antippen. Und es mag ein bisschen unverhältnismäßig sein, aber am Ende, wenn man halt 10 Jahre dafür trainiert, irgendwie unter 11 Sekunden zu laufen, braucht es genau diese 10 Jahre, um diese Bewegungen so zu automatisieren, dass man dann mit vollem Selbstbewusstsein und vollem Vertrauen an dieser Linie steht und weiß, man ist der oder die Beste und muss nicht mehr nachdenken. Und das geht nur mit diesem ständigen Wiederholen und ständigen, ja, Abspulen von dem immer gleichen Programm eigentlich.
Der Triathlet hat immer den Drang nach mehr und 30 Stunden die Woche sind nicht genug und wir müssen noch mehr und komm, ich mache jetzt in der Rennwoche noch mal mehr und noch mal mehr. Wenn du sagst, es ist gerade so entspannt und du trainierst irgendwie nur 3-mal die Woche für 2 Stunden, wo der Triathlet jetzt sagt, also quasi ja gar nicht, weil nicht trainieren heißt für den Triathleten ja trotzdem, okay, 1 Stunde schwimmen und 1 Stunde Gym. Ja. So.
Das kenne ich auch, weil ich bin auch mit einem Triathleten verheiratet,
ja, aber. Kommen wir später noch zu. Hast du manchmal dann doch den Drang jetzt in so einer Phase, ja, könnte ich doch nochmal mehr machen, weil würde mich ja vielleicht besser machen, und fühlt sich nicht komisch an, eigentlich quasi dann verhältnismäßig zu wenig zu machen?
Jein, auch wieder. Also das muss die lernen. Und ich glaube auch, dass die meisten Leichtathleten eher zu viel trainieren als zu wenig. Also ich kenne ganz wenige Athleten, wo ich mir denke, du könntest mal ein bisschen mehr machen oder dich ein bisschen mehr pflegen oder vielleicht mal ein bisschen mehr Mobi machen. Ja, aber rein vom Trainingsaufwand, glaube ich, macht der gemeine Leichtathlet auch eher zu viel. Und ich musste das lernen über die letzten Jahre. Ich habe eben auch Verletzungen gehabt, ich hatte viele Krankheiten auch und so weiter. Und am Ende, glaube ich, sind das einfach Zeichen davon, dass man einfach überlastet ist. Und jetzt dieses Jahr gelingt mir das sehr gut, das auch guten Gewissens mal hinzunehmen. Das ist eigentlich eine witzige Sache, weil jetzt bin ich 30 Jahre alt, mache den Sport echt nicht seit gestern und hatte vor Weihnachten einen totalen Durchhänger. Ich habe von September bis vor Weihnachten alles trainiert, was auf dem Plan stand. Es war super, es ging richtig gut, die Werte haben gestimmt. Und dann komme ich aus dem Trainingslager zurück und ich habe es nicht mehr gefühlt. Ich habe mich langsam gefühlt, die Technik war scheiße, es ging einfach nichts mehr. Dann dachte ich mir, gut, okay, dann machst du halt jetzt mal eine Woche Pause. Habe ich gemacht, dann war Weihnachten, dann habe ich halt ein bisschen weniger wieder gemacht und dann waren 2 Wochen schon rum und irgendwie kam die Form nicht mehr. Und diesen Zustand habe ich noch nie erreicht in meiner Karriere, weil ich immer vorher von Krankheit oder Verletzung ausgebremst wurde und der Körper sich da selber diese Pausen geholt hat. Und das hat mal wieder gezeigt, dass man einfach auch mal die Beine hochlegen muss. Und am Ende hat sich diese Phase jetzt über fast 4 Wochen gezogen. Und erst so vor 1-2 Wochen hatte ich wieder das Gefühl, ich bin spritzig, ich treffe mich wieder. Die Technik passt, der Schritt passt und es geht in die richtige Richtung. Und der Trainingsload die letzten 4 Wochen war wirklich sehr gering. Also,
jetzt geht schon so viel um Training, dann gehen wir mal direkt ins Thema Training richtig rein. So eine Preseason, wo du mehr als 3-mal die Woche für 1,5 Stunden trainierst.
Die Leute denken jetzt, ich mache nichts.
Das will ich vermeiden. Wie sieht so ein Aufbau nach einer Off-Season dann irgendwie auf? Was sind da so eure Kerninhalte? So im Ausdauersport ist ja irgendwie klar, man macht erstmal irgendwie viel Grundlage und viel VO2 Max und dann baut man das irgendwie so auf, so der klassische Weg. Was ist so im Sprintsport so ein klassischer Aufbau und wie sieht da auch so eine Woche aus?
Ja, also ist bei uns schon auch ähnlich. Ich meine, klar, so VO2 Max ist jetzt relativ egal für einen anaeroben Sport, aber wir machen auch ein bisschen Grundlagenausdauer. Das machen wir dann halt mal mit 20 Minuten Bike oder 20 Minuten Joggen, aber wirklich nicht oft. Dann machen wir halt viel Zirkeltraining, wo man einfach generell ein bisschen, also
20 Minuten Joggen ist quasi dein Long Run.
Das ist mein Long Run, ja. Und das mache ich wahrscheinlich 3-mal im Jahr. Aber ich bin, glaube ich, die einzige Sprinterin, die das gern macht. Ich schnapp mir dann meinen Hund und dann gefällt mir das eigentlich. Aber ja, ich kenne wenig Sprinter und Sprinterinnen, die das wirklich gerne machen. Genau, da machen wir eben viel Zirkeltraining, schauen da einfach, dass wir echt fit werden. Das sieht man dann ja auch bei uns gut am Ruhepuls oder am HRV, wie wir uns da entwickeln. Gerade so dieses Datentracking tut mir persönlich schon gut, weil ich einfach weiß, ah ja, jetzt kommt die Form oder jetzt merke ich, wer fitter und kann einfach mehr ab. Und dann machen wir von Anfang an eigentlich immer auch viel Technik mit dabei. Wir haben auch relativ schnell immer Spikes an, also wir haben immer diese Schnelligkeitsreize mit dabei. Und im Krafttraining versuchen wir uns halt an diese schweren Gewichte heranzutasten. Also logischerweise kann man nach der Offseason jetzt mit 100 Kilo Umsätzen anfangen. Und gerade mit der Langhantel ist einfach ganz viel Technik dabei. Da braucht es dann einfach die Wiederholungen, dass wir uns eben an diese schweren Gewichte irgendwann auch rantrauen können. Aber grundsätzlich machen wir halt am Anfang mehr Wiederholungen und dann versuchen wir irgendwann im Januar unsere PBs im Kraftraum aufzustellen, um dann eigentlich das Krafttraining fast ganz aus dem Plan für die Wettkämpfe zu verbannen. Also ich habe wirklich das letzte Mal schwer umgesetzt im Januar im Trainingslager und seitdem einmal ganz leicht ein bisschen umgesetzt, dass dann einfach, je näher es zu den Wettkämpfen geht, viel mit Sprünge, reaktive Sachen und Luft.
Und so eine Trainingslagerwoche von Montag bis Sonntag, wie sieht da so ein Trainingsplan aus?
Also wir machen bestimmt 3 bis 4-mal die Woche was mit Laufen. Entweder eben was Kurzes, Sprints, Beschleunigungstraining mit Schlitten, 60er, 80er machen wir oft, das sind so dann eher die Kurztempoläufe. Ein Samstag ist für einen Leichtathleten
aber so ein klassischer 60 Tempolauf. Meter, 80 Meter, ist es dann irgendwie so bei 70-80% oder?
Ich würde sagen 90. Meistens laufen wir 90%. Ah, okay. Ja, also wir laufen schon eher immer hohe Intensitäten, außer dann halt diese langen Tempolauf-Einheiten, wo wir dann auch mal 300 da machen. Das ist eigentlich wirklich die längste Distanz, die wir laufen. Die können wir logischerweise nicht mehrmals in 90% laufen. Also da bist du schon ein bisschen drunter. Allerdings soll ja da auch das Ziel sein, dass du wirklich viel Laktat hast. Also kommt drauf an, es ist bei uns wirklich verrückt. Es ist so ein Unterschied, ob man zweimal 300 läuft oder zehnmal 200 läuft. Das bedingt einfach die Zeiten und Pausen und je nachdem, je schneller, desto mehr Pause brauchst und desto weniger kannst machen. Das ist eigentlich so die Regel und je langsamer du bist, desto mehr und weniger Pausen kannst machen. Und ja, das eine macht man halt am Anfang der Saison und das andere am Ende der Saison.
Aber ihr trainiert dann auch schon zweimal täglich in einem Trainingslager? Oder?
In einem Trainingslager schon, ja. Da machen wir dann eben meistens Vormittag entweder was Lockeres und dann am Nachmittag Sprint oder wir machen einen Sprint am Vormittag und am Nachmittag noch ein bisschen Kraft oder Sprünge drauf. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es dann auch so, dass wir halt individuell schauen müssen. Also ich merke einfach schon, dass ich mittlerweile ein bisschen länger Regeneration brauche und weniger Umfänge brauche. Also die Leistungen kommen auch schneller wieder. Dieses Muskelgedächtnis ist tatsächlich was es anscheinend gibt. Also ich mache nach der Pause 2 Wochen Kraftraum und fühle mich eigentlich wieder wie vorher. Also das kommt alles sehr, sehr schnell zurück und das ist ja auch was Gutes im Alter.
Du hast vorhin von Werten gesprochen, die Werte stimmen. Mit welchen Werten arbeitet ihr im Sprinten? Wie, also zum einen, wie datenbasiert ist das Ganze und welche Werte geben euch Auskunft über Form und sowas?
Also eher so für die Selbstkontrolle haben wir halt alle unsere Vitaldatenmesser, wie jeder mittlerweile. Ob das jetzt hier Ring, Armband, Uhr ist, das ist jetzt auch eher einfach persönliche, wo man seine persönlichen Prioritäten hat. Aber für mich zählen einfach so Sachen wie Ruhepuls und Herzratenvariabilität. Da merke ich einfach, bin ich fit, bin ich angeschlagen, muss ich besser schlafen, braucht es vielleicht noch mehr Magnesium oder wie auch immer. Und das gibt mir schon immer ein bisschen ein Zeichen für, wie ist auch die Form vielleicht am Wettkampftag. Und glücklicherweise sind diese Werte immer am Wettkampftag besser als sonst, weil halt anscheinend auch die Vorbereitung und die Erholung ausreichend ist. Also das können wir ganz gut, das timen wir und tapern wir ganz gut. Und so jetzt rein im Training, klar im Kraftraum gibt es einfach ein paar Kilogramm Sachen, die wir halt erreichen wollen. Also für mich ist so ein Indikator immer, wenn ich ungefähr 100 Kilo umsetzen kann, das ist richtig gut. Also dann bin ich already, dann habe ich genug Kraft. Das müssen auch keine 120 sein oder also irgendwo ist dann, ich bin ja auch kein olympischer Gewichtheber, sondern halt eine Sprinterin und da reicht es dann auch, wenn man halt gewisse Werte erreicht. Und im Training machen wir recht wenig mit so Lichtschranken und so. Also ich vertraue da tatsächlich immer meinem Trainer mit der Stoppuhr und das ist sehr vergleichbar. Also die Zeiten sind natürlich ganz anders als jetzt mit einer Lichtschranke, aber durch die Erfahrung und durch dieses tausendfache Stoppen, glaube ich, ist es schon immer recht ähnlich. Und auf die Zeiten vertraue ich dann eigentlich immer. Und sonst, ja klar, 30 Meter Fliegenzeit ist bei uns so ein Indikator oder 40 Meter Beschleunigung. Ja, das schauen wir uns mal an, aber viel passiert bei uns auch über Sehen. Also,
aber das ist schon rein klassisch an Zeiten alles orientiert. Ihr habt jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Druckmessplatten im Startblock, die euch sonstige Werte ausspucken, wo ihr dann was weiß ich drüber ableitet. So.
Ja, weiß das gibt es natürlich alles, aber wir machen dann einfach viel mit Videoanalyse und man sieht es tatsächlich. Also das geht ja oft um Hundertstel und Tausendstel, aber du siehst es, wenn der Bodenkontakt bei Schritt 1 aus dem Startblock zu lang ist. Und das reicht eigentlich aus, um dann halt einen Schluss zu ziehen, du musst da aktiver den treffen. Was wir schon auch machen, jetzt fernab von diesen Zeiten, ist, wir arbeiten so mit Zugunterstützung und Zugwiderstandsgeräten zusammen.
Das finde ich krass, so ein 1080 heißt das, ne?
Genau, also so es gibt mittlerweile auch andere Hersteller.
Diese Zugmaschine, die euch in Übertempo laufen lässt, ne?
Da arbeitet man dann halt mit Meter pro Sekunde und im Sprint, also zumindest bei den Frauen ist es schon so, alles über 10 Meter pro Sekunde im fliegenden Bereich ist gut. Und da versucht man sich natürlich ein bisschen dran zu gewöhnen. Also da stelle ich mir dann schon auch mal 10,5 Meter pro Sekunde ein, um das einfach auch zu laufen. Das ist natürlich fürs Nervensystem meistens ein Riesenschock.
Aber wie gefährlich ist es, da über seine eigenen Füße dann zu fallen, wenn man da motorisch nicht hinterherkommt und dann fliegt man ja richtig auf die Fresse.
Ja, würde ich mir jetzt 11,5 Meter pro Sekunde einstellen, würde ich wahrscheinlich auf die Fresse fliegen. Man muss da schon für sich ein machbares Ziel setzen. Aber das macht halt einen super Reiz fürs Nervensystem. Also ich merke auch, dass ich da schon immer so 4-5 Tage, würde eher sagen 4 Tage brauche, dass sich das Nervensystem wieder komplett regeneriert. Aber
von einmal so 80, 100 Meter so zu schnell laufen?
Ja, also wir machen meistens 60 bis 80 Meter und maximal 4 Mal machen wir das.
Da brauchst du 5 Tage, bis das wieder
zumindest bis
ist.
Meine Spritzigkeit halt wieder bei 100% ist.
Boah, das ist so krass.
Ja.
Wo ich das erste Mal bei einem Sprinttraining dabei war, das war, boah, ich weiß es gar nicht. Entweder war das, wo ihr in Regensburg Staffel trainiert habt, und dann war ich mal mit Lisa Meyer in Frankfurt.
Ja.
Und ich dachte mir da auch immer so, ja, das war's jetzt.
Ja.
Ist das jetzt alles? Nein, bei Gregor Traber war ich mal in Leipzig, vor vielen Jahren schon. Mhm. Und dachte ich mir so, ja, dieses 4-mal Laufen, da war es jetzt. Ist das ganze Training?
Die Intensitäten sind.
Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass das so lange dauert, bis man da wieder regeneriert ist.
Extrem hoch, und man hat dann auch in diesen Einheiten, also nach 2-mal Speedy, fallen mir fast die Augen zu. Also da wirst du richtig müde im Kopf, weil das halt einfach super anstrengend ist für dein System.
Krass.
Ja, schon ein bisschen verrückt.
Wie lang brauchst du von einem Wettkampf zu regenerieren, bis du wieder einen Wettkampf laufen kannst?
Ich laufe, glaube ich, manchmal auch unregeneriert im zweiten Wettkampf. Also dieses Jahr mache ich das nicht, aber ich hatte auch schon Zeiten, wo ich halt irgendwie einen Wettkampf am Freitag gelaufen bin und am Sonntag nochmal. Es geht schon und es geht auch gut. Aber meistens brauche ich so 2 Tage, bis ich wieder ein Sprinttraining mache.
Okay, das ist ja dann doch relativ flott.
Ja, nicht wie im Ironman, dass man da 2 Wochen
naja,
braucht, bis man wieder anfängt zu
trainieren. Da gibt es ja auch Leute, die Back-to-Back Sonntag 2 Langdistanzen machen. Das gibt es ja schon auch. Aber warum ich die Frage stelle, ist...
Oder auch mehrere, wie Jonas Deichmann.
Ja gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber Manu Eitel hat zum Beispiel gesagt, die brauchen teilweise 5-6 Wochen, um von so einem Zehnkampf so richtig wieder zurückzukommen. Und das fand ich krass.
Es sind schon einfach richtig intensive Belastungen, und du musst ja immer denken, das sind halt Intensitäten, in die ein normaler Mensch sowieso nicht kommt und auch ein Ausdauersportler keine Chance hat, diese Intensität zu erreichen. Also mein Mann und ich, wir scherzen seit Jahren, dass wir mal so eine Art Wettkampf machen wollen, auf welcher Distanz er dann schneller ist als ich. Aber wir wissen nicht, wie wir es umsetzen sollen, weil wenn ich halt 400 Meter laufe, dann brauche ich halt danach eine Stunde Pause, glaube ich, dass ich irgendwie 600 Meter wieder laufen kann, und nach 600 Meter bräuchte ich wahrscheinlich eine Tagpause. Aber wir glauben, dass, also auf 400 Meter bin ich sicher noch schneller als er, denke ich. Oh Gott, das lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber...
Oh, jetzt wird's ernst.
Aber es wird witziger. Also er könnte halt niemals so schnell laufen wie ich.
Ihr müsst quasi den Sweet Spot finden,
genau,
wo ihr
er
euch,
dann schneller wird.
Ja, wo ihr euch trefft. Ja, das wär wirklich mal interessant.
Ja,
das wäre wirklich
wir
spannend.
Irgendwann mal machen.
Weil, ja, auf 400 Meter bist du doch bestimmt noch schneller, oder? Allein motorisch.
Ja, es gibt eine Einheit, die haben wir mal zusammen gemacht. Das sind so 10x200, das mache ich in der Vorbereitung, wirklich in Turnschuhen, 2 Minuten zurückgehen. Und
wie schnell machst du dann 200er?
So 30, 32 Sekunden.
Ja, schon flott.
Ja, und ich bin dann halt richtig schon tot dann am Ende der Einheit, also gerade wenn man noch nicht so fit ist. Und er tut sich vielleicht schwer mit 30 Sekunden, aber er könnte halt in 34 Sekunden 100 Mal das laufen.
Ja, genau.
Und das ist einfach so strange. Ich find,
also aber so ein 34, 36, da könntest du es ja dann auch wahrscheinlich dann noch viel öfter machen, oder?
Nee, ich glaube nicht. Mir fehlt dann einfach irgendwann diese Ausdauer. Ich hab da schon Laktat irgendwann.
Ach ja, stimmt, das gibt es ja auch noch.
Ja.
Okay.
Ja, es ist spannend. Also vielleicht müssen wir uns das mal vornehmen, dass wir das wirklich irgendwann mal machen und nicht immer nur davon reden.
So, jetzt haben wir Januar. Ihr hebt alle eure PBs im Kraftraum, merkt dann, okay, wir haben irgendwie 100 Kilo drauf, langsam kommt die Form. Ist das auch was, worüber ihr die Form definiert?
Ich für mich schon. Also ich finde schon, dass es ein paar Parameter im Kraftraum gibt, die einfach passen müssen, damit ich genug Kraft habe. Und es gibt mir einfach Selbstvertrauen. Also wenn ich weiß, 100 Kilo passt, fertig, bin kräftig genug.
Ja. Und dann geht's Richtung Wettkampf. Und da fehlt mir jegliche Vorstellungskraft, wie man nur denken kann, man hat die Kontrolle über das, was da jetzt dann passiert. Was ich damit meine ist, es ist ja alles von der ersten, wenn die erste halbe Sekunde vom Startschuss weg nicht passt, dann ist ja alles für die Katz. Und ich kann mir immer nicht vorstellen, wie kann ich darüber die Kontrolle haben, dass ich da rechtzeitig rauszucke aus diesem Startblock. Wie, also lass uns mal das von ganz, von, weiß ich nicht, 2 Stunden vorm Wettkampf weg langsam aufrollen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin hypernervös auf irgendwas, das ist sau, sau wichtig. Und dann muss ich aber das Selbstbewusstsein haben, okay, ich komme da in der richtigen Nanosekunde, zucke ich da raus. Und dann ist es ja mehr als einfach nur schnell rennen, sondern es ist ja so extrem technisch, was ihr macht, was man ja oft unterschätzt, glaube ich.
Du hast diese Kontrolle nicht. Also im besten Fall, dafür trainieren wir ja diese, wie du gesagt hast, das ganze Jahr für 3 Minuten insgesamt Wettkampfzeit. Weil wir einfach ab diesem Moment, wo dieser Startschuss kommt, läuft der Autopilot. Und dieses Selbstvertrauen und dieses, ja, was du gesagt hast, diese Kontrolle, die kriegst du nicht an dem Tag, sondern die kriegst du nur über die Vorbereitung. Und wenn du da dann halt einfach hinfährst und eben 2 Stunden davor bist, klar bist du aufgeregt, aber am Ende ist völlig egal, was du da noch machst. Also,
an welche Dinge denkst du, wenn du dran denkst, okay, ich möchte die Sachen, die ich kontrollieren kann, richtig machen. An welche Dinge denkst du dann da?
Im Rennen am besten an gar nichts.
Nee, vorm Rennen. Wenn du in der Vorbereitung, du bist in deinem Tunnel, du konzentrierst dich, du fokussierst dich. An welche Dinge denkst du, okay, das und das muss ich jetzt richtig machen?
Also gerade am Anfang der Saison gibt es ja schon immer nur ein paar Baustellen, die man auch im Training bearbeitet. Das werde ich jetzt auch heute noch machen, zum Beispiel bei meinem Start. Da haben wir auch ein bisschen was verändert. Das sind schon Dinge, auf die kann man im Wettkampf, in der Vorbereitung, da mache ich ja auch maximal einen Start oder vielleicht mal zwei. Dann nehme ich mir halt vor, dass ich zum Beispiel diesen Fokus auf diesen ersten Schritt in diesem Start mache.
Ganz kurzer Einschub zum Start, wo ich das erste Mal gesehen habe, wie so ein Sprinter und ein Sprinter aus so einem Startblock raus, richtig rauswuchtet. Da war ich wirklich beeindruckt, weil das sieht man im Fernsehen gar nicht, mit welcher Kraft ihr euch da raus wirklich katapultiert. Das ist so zunk, wie auf so einer krassen Spannung. Das finde ich crazy.
Ja, das ist wirklich crazy. Aber wie gesagt, da gibt es nicht so einen richtigen Plan. Also in der Vorbereitung, ja, da kannst du nochmal an ein, zwei Sachen denken, aber es ist halt auch wichtig, dass du es nicht zerdenkst. Zu viel Denken ist nie gut im Sport. Und im Wettkampf ist das Beste, gar nichts mehr zu denken. Und meine besten Rennen, an die kann ich mich kaum mehr erinnern. Da weiß ich eigentlich nichts mehr. Alles, was man weiß, sind meistens Dinge, die eben nicht gut gelaufen sind. Also wie du sagst, wenn nach 3/10 ich einen scheiß Schritt mache, das merkt man dann. Dann denkt man sich, fuck, sorry. Und dann musst du halt irgendwie weitermachen. Aber wenn es ein richtig geiler Lauf ist, dann denkst du an gar nichts und dann weißt auch nichts davon. Dann ist es eben dieser Autopilot, für den man die ganze Zeit trainiert.
Können wir mal so ein bisschen so eine Momentsimulation machen von der Minute bis zum Start? So, ihr kommt da raus, so, und was passiert da alles in dir? Hast du so einen ganz genauen Ablauf? Okay, ich mache hier noch 2 Sprünge nach oben, klatsche 3-mal auf meine Oberschenkel.
Ja.
Weiß ich nicht. Nimm uns mal so in diese Minute von du verlässt den Callroom bis zum Start.
Im besten Fall ist es auch schon sehr im Flow und Fokus. Also meistens ist man da wirklich schon im Tunnel. Aber ja, jeder hat so seine Rituale. Also ich mache auch immer noch einen Sprung. Manche wollen als Letztes in den Block gehen, manche gehen als Erstes in den Block. Dann wird sich irgendwie noch 3000 Mal hier irgendwo ausgeschüttelt oder selbst auf die Schenkel geklatscht. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also manche Leute, die schreien dann da noch rum und klatschen sich auf die Brust und das ist wirklich ein bisschen ein Zirkus bei uns. Und
ich muss sagen, im Vergleich zu im Ausdauersport ist ja vieles sehr, sehr nüchtern und sehr langweilig. Ich finde das schon sehr geil. Ja. Also ich finde das schon, kann man lieben oder hassen, aber wenn Noah Lyles so in so ein Stadion rausläuft, wenn er da völlig durchdreht und völlig die Fassung verliert, das ist schon geil.
Ja, das schön, dass du das
so siehst. Das ist schon einfach Energie. Das ist einfach Energie. Egal, ob man es liebt oder hasst.
Es ist Energie, aber manchmal ist es halt auch, also mir persönlich eins drüber, aber da eben
natürlich
hat jeder
ist das
seine
drüber. Das
jeder
ist komplett
seine eigenen
drüber. Aber es ist trotzdem einfach Vorlieben, Hammer.
Ja. Also ich mache es meistens so, ich gehe raus, dann wird mir ja noch vorgestellt, dann winkt man irgendwie in die Kamera und ich habe einfach dann, ich mache einen Sprung, ich gehe meistens eher spät in den Block, dann richte ich mir meine Füße an den Block, links und rechts. Rechts bin ich eigentlich am Boden, unten links bin ich ein bisschen höher, also da berühren meine Zehen nicht den Boden.
Hat man da so ein, sitzt das sofort oder zuckt man da so zehnmal hin und her, so ein bisschen noch, nee. Oder ist das sofort so zack, eingeloggt?
Also bei mir sitzt es sofort, ich versuche aber da auch nicht immer alles auf die Goldwaage zu legen, weil auch jeder Startblock ist anders. Also es gibt zig verschiedene Hersteller, bei jedem Wettkampf gibt es andere Blöcke. Ich bin auch keine, die da mit dem Maßband sich das ausmisst, weil ich der Meinung bin, dass ein halber Zentimeter hin oder her nicht entscheidet, ob ich einen guten Start mache oder nicht. Und ich bin tendenziell eher eine gute Starterin, deswegen sage jetzt einfach mal, dass mir das Recht gibt. Ich glaube einfach, es ist wichtig, sich nicht zu sehr zu verkopfen und da immer alles überperfektionieren zu wollen.
Und dann, wo guckst du hin, wenn ihr quasi ready für den Start seid? Guckt man da auf den Boden, auf seine Hände?
Ich gucke auf den Boden. Aber witzig, dass du das fragst, weil das habe ich mir auch, also wir haben eben am Start ein bisschen was umgestellt und ich habe mich auch nochmal gefragt, was, wo ich eigentlich hinschauen soll. Und ich schaue jetzt direkt einfach senkrecht auf den Boden quasi von meiner Position
aus. Gibt es auch Leute, die Augen zu haben?
Ich glaube nicht. Also es gibt schon Ansätze mit, man schaut eher nach oben, weil es irgendwie neuroathletisch die Richtung vorgeben soll, frag mich nicht. Ich glaube, am Ende muss man es einfach mit ein bisschen Lockerheit betrachten.
Okay, dann fällt der Startschuss und im besten Falle denkst du dir nicht, oh fuck, sondern du überstehst die ersten 1-2 Sekunden irgendwie nach Plan. Wo guckst du hin? Guckt man, also ich, wenn ich irgendwie Intervalle laufe und es wird irgendwann hart, gucke ich immer auf der Geraden ganz ans Ende, weil ich weiß, okay, da muss ich hin.
Ja, so machst du es im Sprint auch. Ja, auch. Also okay. Guckst schon Richtung Ziel und wie gesagt, also im besten Fall denkst du an gar nichts. Ich sage immer, es ist eigentlich ein Privileg im Sprint, dass du deine eigene Bahn hast. Also das wäre ideal, wenn du links und rechts nicht wahrnimmst und einfach dein eigenes Rennen machst und dich eben nicht an deinen Gegnerinnen orientierst, dass du irgendwie fest wirst, verkrampfst oder das gelingt nicht immer, aber im besten Fall ist es so. Ist jetzt nicht so wie bei 800 Meter, wo du dann nur irgendwie schauen musst, dass du nicht hinfällst oder irgendwie einen Ellenbogen in die Rippen kriegst. Und ja, im besten Fall bist du einfach bei dir auf deiner eigenen Bahn, machst dein eigenes Rennen, als wären die anderen gar nicht da. Und dann machst halt noch eine Zielannahme. Nicht zu früh und nicht zu spät.
Was ist eine Zielannahme?
Also du versuchst mit dem Oberkörper dich auf die Ziellinie zu schmeißen, damit du halt noch ein, zwei Hundertstel rausholst. Genau.
Über diesen Startmoment gibt es also keine Kontrolle und man muss akzeptieren, dass das für immer ungewiss und unkontrolliert bleibt, bis es soweit ist.
Naja, ich finde schon, dass es Kontrolle gibt. Vorbereitung ist die beste Kontrolle.
Ja, aber ich meine, du weißt nicht, dass du die Kontrolle darüber hast, rechtzeitig rauszukommen. So, dass du rechtzeitig.
Doch, das weiß ich schon, weil ich habe es ja ständig trainiert. Ich vertraue einfach darauf, dass das, was ich seit 15 Jahren mache, klappt. Und es klappt meistens.
Okay.
Ja. Und aber Kontrolle abgeben ist ein gutes Stichwort, weil das ist generell was im Sprint. Mit Kraft und Gewalt funktioniert es nicht. Also eigentlich erst, wenn man diese Kontrolle abgibt und es laufen lässt und diese Lockerheit hat und irgendwie halt nicht verbissen das macht, dann ist es meistens am allerschnellsten.
Das heißt, auch während dem Laufen, so ab 1,50 Meter, auch dann gibt es keine Kontrolle über das Ganze so richtig?
Im besten Fall nicht, nein.
Ah, okay.
Einfach also, laufen lassen.
Das heißt, wenn man anfängt, dran zu denken,
ist schon zu spät.
Dran zu denken, okay, den nächsten Schritt, jetzt den nächsten Schritt und den richtig kicken, dann ja. Das ist ganz schlecht.
Das ist nicht ganz schlecht, aber es ist sicherlich nicht so schnell, als würdest du vom Gefühl her mit 98% laufen und es einfach passieren lassen.
Ah, das ist ja interessant. Mhm. Weil ich hätte jetzt gedacht, je aggressiver man da dran denkt, dass man jeden Schritt so richtig reinwuchtet, desto besser.
Ja, Aggressivität kann ja auch im Kopf sein. Es muss ja nicht sich auf den Körper übertragen.
Okay. Du hast vorhin das Thema angesprochen, du hast die Nutrition von den Triathleten abgeschaut.
Ja,
ein bisschen. Was kann der Sprint vom Ausdauersport lernen?
Also wir haben ja ganz oft eben lange Einheiten, in denen wir dann irgendwie mal 15 Minuten Pause zwischen den Läufen haben. Und dann kann schon mal passieren, dass man irgendwie 3 Stunden in der Halle ist und nichts isst, oder vielleicht einmal eine Banane. Und ich habe mir da jahrelang auch nie einen Gedanke gemacht drüber. In der Leichtathletik ist es, glaube ich, eher so verbreitet auch mit ripped sein, Kalorien sparen, vielleicht ein bisschen rippter werden und so. Also das ist schon so die Einstellung, die ich von, es wird langsam besser, aber die ich von früher so mitbekommen habe, beziehungsweise das so gesehen habe, auch bei anderen, was absolut nicht gesund ist. Und seit ein paar Jahren habe ich mir im Nutrition-Schränkchen meines Mannes dann ein bisschen was abgeschaut und er meinte dann mal, du willst nicht einmal so ein Gel mitnehmen, irgendwie würde dir gut tun, fand ich erst nicht so cool. Und dann war ich nochmal beim Ernährungsberater und der hat mir auch gemeint, dass das absolut notwendig wäre, in einer Stunde oder nach einer Stunde die Kohlenhydratspeicher einfach spätestens leer sind und dass das schon einen positiven Effekt auf meine Trainingsqualität haben könnte, wenn ich das ein bisschen supplementiere. Und seitdem habe ich immer Gels in meiner Tasche und eins gibt es mindestens pro Stunde, ja.
Hast du eine klare Wettkampfverpflegungsstrategie am Wettkampftag? So, okay, Stunden gezählt, also rückwärts Stunden gezählt, so und so, da und dessen, weißt du, wie ich meine?
Weiß, wie du meinst. Also ja, ein bisschen schon, aber auch alles ganz locker. Also ich habe nicht irgendeinen Masterplan, wenn der nicht eintritt, dann ist der ganze Tag im Eimer. Ist, glaube ich, auch bei uns nicht ganz so wichtig wie im Ausdauersport. Für uns ist einfach wichtig, dass genug Abstand da ist und dass wir halt einfach schon, klar, die Speicher müssen irgendwo voll sein, weil es einfach ein langer, anstrengender Tag ist, wenn du mehrere Runden auch hast. Aber das macht es jetzt eben auch mit den Gels super einfach, das dann ein bisschen zu kompensieren. Eigentlich nicht. Also wir nehmen Kreatin, aber das nimmt auch jeder anders. Das nimmt man, manche nehmen das vor dem Wettkampf, manche nach dem Wettkampf. Ich habe generell so eine Strategie, aber die ist beim Wettkampf gleich. Also ich schaue, dass ich abends irgendwie mein Magnesium nehme, dass ich meine Vitamine nehme, mein Zink, mein Vitamin C und so. Und das ändert sich am Wettkampftag auch nicht. Also es ist eigentlich konstant gleich und ich versuche einfach konstant meinem Körper das zu geben, was er braucht, damit er optimal funktionieren kann.
Es kann jetzt auch sein, dass es eine völlig blöde Frage ist. Ist B-Carb bei euch ein Thema?
Eigentlich nicht, weil wir, wie gesagt, anaerob sind.
Ist zu kurz, ne?
Ist zu kurz, ja. Also okay. Wie weiß das von den 400- und 800-Meter-Läufern, dass das schon ein Thema ist. Aber bei uns würde es, ich weiß gar nicht, ob es bei 200 Meter groß Sinn macht. Also ich habe damit leider keine Erfahrungen.
Okay.
Weil Laktat produzierst du so ab 16, 17 Sekunden.
Ach doch, so spät erst.
Ja, okay. Also für 100 macht es gar keinen Sinn. Vielleicht für 200, aber vielleicht hat da draußen ja jemand Erfahrungswerte mit 200 Meter.
Würde mich wundern, wenn hier jemand zuhört, der Erfahrungswerte mit 200 Meter und B-Carb hat.
Ja.
Was wollte ich jetzt gerade fragen? Ich hatte gerade noch was. Was war ich jetzt? Wo hing ich jetzt? Das konnte ich auch rausschneiden.
Ja, schnell. Aber mit B-Carb meinst du auch Natrium?
Bicarbonat.
Ja, genau. Ja, gut, passt schon.
Ja. Gibt es ja mittlerweile auch von allen Herstellern irgendwie. Ist ja
grad. Machst du das?
Ja. Also ich weiß, es wird immer größer und immer mehr. Mhm. Vor allem so im Cyclocross wird das immer größeres Thema. Ich weiß, mittlerweile gibt es auch in Tabletten. Mittlerweile auch so als Gummibärchen quasi, dass du nicht auf TV-Kamera dir eine Tablette reinhauen musst. Was einfach nicht so ästhetisch ist. Das ist nicht gut.
Ja.
Vor allem im Radsport.
Vor allem im Radsport nicht.
Aber ja, es ist dann da großes Thema. Also jetzt bin ich wieder am Dampfer, jetzt weiß ich, wo ich hin wollte.
Sehr gut.
Abschließendes Thema, der Sprint-Lifestyle, so die Sprinter-Popkultur und so der Lifestyle rund um den Sport. Gibt's was, worüber du andere Sportlerinnen und Sportler von anderen Sportarten beneidest?
Die Lockerheit. Also ich finde, vielleicht liegt es auch am deutschen Sprint, aber mir oder uns fehlt da, glaube ich, einfach Lockerheit. Also wenn ich auch so die Running-Szene und so betrachte, ich finde, das wirkt alles viel natürlicher und viel gechillter als bei uns. Vielleicht ist es ein deutsches Phänomen, ich weiß es nicht. Ich habe mal 2016 im Olympischen Dorf in Rio ganz kurz mit Usain Bolt gequatscht.
Boah.
Ja, und war auch natürlich völlig starstruck. Aber dann habe ich gefragt, ja, was ist denn jetzt das Geheimnis der Jamaikaner? Und, oder was ist unser Problem als Deutsche? Warum kriegen wir das nicht so hin? Und er hat gesagt, you Germans, you're just no track people. Und das sagt für mich alles. Und ich finde, er hat so recht, weil wir haben einfach einen Stock im Arsch. Ob wir jetzt im Training sind oder am Wettkampf sind und die tanzen und feiern. Klar, ich meine, das wäre bei uns auch nicht natürlich, wenn wir hier ständig in der Halle rumsingen und rum. Also für mich wäre es nicht natürlich. Aber das ist schon eine gewisse Lockerheit und ein gewisser, einfach auch ein bisschen mehr Spaß, glaube ich, an dem Ganzen, als wir das haben. Und das ist was,
liegt
was
daran,
ich bisschen...
Liegt es daran, dass in Deutschland so Track and Field jetzt nicht unbedingt Teil der Kultur ist?
Vielleicht, ja. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an dem, wie wir aufwachsen. Also wir wachsen ja eher sehr, wie soll ich sagen, realistisch auf, die Ziele immer schön klein halten, ja, nicht irgendwie groß sagen, was man vielleicht erreichen will, weil es könnte ja nicht eintreten. Und ich habe schon das Gefühl, dass man in Jamaika oder auch in den USA aufwächst mit, du kannst alles werden, du kannst auch Präsident werden oder Weltmeister werden. Und das ist schon eine Mentalität, die es, glaube ich, einfacher macht, erfolgreich zu sein. Ich weiß nicht, ob es einfacher ist fürs Leben, erfolgreich sein im Sport und erfolgreich im Leben sein ist ja manchmal auch ein bisschen, ja, also wie gesagt, dieser Egoismus, den man im Leistungssport braucht, der ist im normalen Leben, glaube ich, manchmal nicht so von Vorteil. Aber ja, also da würde ich mir gerne ein bisschen mehr Lockerheit wünschen oder auch wenn ich so eine Mannschaftssport ansehe, so Basketball oder Handball, die sind alle irgendwie immer gechillt und gemeinsam und der eine legt für den anderen die Hand ins Feuer und irgendwie ist das mehr Spiel und Sport Spaß als jetzt bei uns. Und das, glaube ich, wäre was, was ich mir für die Leichtathletik oder für den Sprint noch ein bisschen wünschen würde. Aber das kann man ja auch versuchen, selbst zu leben.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja schon mal als erstes großes Paradebeispiel vorangehen.
Ja, ich probiere es. Ich gebe alles.
Sehr gut. Eigentlich habe ich keine... Ich habe eigentlich keine Themen und Fragen mehr, die jetzt nicht nochmal was ganz Großes Neues aufmachen würden.
Dann freut mich, dass ich dir alles soweit beantworten konnte.
Ja, danke für deine Zeit. Und
jetzt, sehr gerne, vielen Dank dir.
Jetzt bin ich gespannt, dir beim Training zuzugucken.
Ja, ich auch.
Alright.